HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Würzburg, 16. März 2020. Vor 75 Jahren, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde die Altstadt von britischen Bombern zu 90% zerstört. Mehr als 4000 Einwohner Würzburgs starben damals.
Die erste Station unseres Versöhnungsweges beginnt hier an der Gedenkstätte, am Massengrab unter dem Motto Versöhnung über den Gräbern, wie jedes Jahr. Und doch ist in diesem Jahr vieles so anders.
Denn am 16. März begann in Deutschland die Corona-Krise. Einschränkungen der Reisefreiheit und der Versammlungsfreiheit.
Viele Menschen, die diesen besonderen Gedenktag gerne heute mit uns verbracht hätten, hier in der Stadt gewesen wären, könne nicht hier sein.
Den Versöhnungsweg, der jährlich am 16. März begangen wird, organisiert in Würzburg das Ökumenische Nagelkreuzzentrum. Dessen Sprecherin ist Elisabeth Pieper.
Und wir in Würzburg haben die besondere Situation, dass unsere Stadt am 16. März 1945 fast vollständig von britischen Bombern zerstört wurde. Also die Deutschen haben Coventry zerstört, die Briten haben Würzburg zerstört. Und da haben wir natürlich darüber eine sehr besondere Verbindung und sind heute besonders dankbar dafür, dass wir jetzt in Frieden und Freundschaft miteinander leben können.
Entstanden ist die Nagelkreuzbewegung, der mittlerweile in Deutschland rund 70 und weltweit mehr als 200 Initiativen angehören, in Coventry. Am 14. November 1940 bombardierte die deutsche Luftwaffe unter dem zynischen Decknamen Unternehmen Mondscheinsonate die englische Industriestadt.
Es war damals der erste komplette flächendeckende Versuch, eine Stadt auszulöschen, der durch die Deutschen unternommen wurde.
Oliver Schugraf ist Vorsitzender der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland.
Man hat die mittelgroße Stadt Coventry ausgesucht, in der auch viel Industrie war, wirklich mit dem Ziel, sie vollständig auszulöschen. Daraus ist dann auch das sehr unrühmliche Wort Coventryen in der deutschen Presse hinterher entstanden.
Coventrieren, ein Wort, das NS-Propagandaminister Joseph Goebbels benutzte, um die Deutschen später auf den totalen Krieg einzuschwören. In Coventry wurde 1940 unter anderem die mittelalterliche Kathedrale völlig zerstört. Nur wenige Wochen nach dem Angriff hielt Dompropst Dick Howard eine Weihnachtspredigt, die von der BBC übertragen wurde.
Angesichts des Weihnachtsfestes ist die Botschaft die, so wie Christus immer wieder in unseren Herzen wiedergeboren werden muss, werden wir versuchen, so schwer dies auch sein mag, alle Gedanken an Rache zu verbannen. Wir wollen alle unsere Kraft zusammennehmen, um die enorme Aufgabe zu Ende zu führen, die Welt vor Tyrannei und Grausamkeit zu schützen. Und dann kam der entscheidende Satz, wir werden versuchen, die Welt freundlicher, einfacher, dem Christuskind ähnlicher zu machen.
Damit bezog sich der Dompropst auf den Epheserbrief aus dem Neuen Testament.
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus.
Der damalige Dompropst ließ an die rußgeschwärzte Chorwand schreiben, Father, forgive, Vater, vergib. Vor dem Hintergrund, dass allein schon der Gedanke an Rache oder Vergeltung ja auch ein Vergehen ist, auch ein Kriegsvergehen. Und er hat zu Frieden und Versöhnung aufgerufen.
Diese Worte waren damals wirklich äußerst umstritten. Viele Bewohner und Bewohnerinnen in Coventry sagten, ja, das ist doch eigentlich falsch, was da steht, Vater, vergib. Es muss doch Vater, vergib Ihnen heißen. Ja, wir sind vielleicht eines Tages so weit, den Deutschen, den anderen wieder vergeben zu können, Ihnen also. Aber Vater, vergib, das ist zu wenig. Ich meine, wo brauchen wir Vergebung? Wir haben doch gar nichts getan. Wir waren ja nicht die, die den Krieg ausgelöst haben. Und da war der Propst eigentlich von Anfang an sehr, sehr klar. Er hat gesagt, die Worte Vater, vergib ihnen, das sind die Worte, die Jesus Christus als einziger hat am Kreuz sprechen können. Wenn es um uns Menschen geht, ist es immer Vater, vergib, Punkt. Wir alle, jeder einzelne Mensch in seiner Situation, wie immer sie auch sein mag, braucht göttliche Vergebung.
Als Zeichen dieser Verpflichtung und Verheißung formte der Dompfarrer aus drei Zimmermannsnägeln aus den Dachbalken der verbrannten Kathedrale ein Nagelkreuz.
Das waren die handgeschmiedeten mittelalterlichen Nägel, die die Holzdecke zusammengehalten haben. Alle unterschiedlich in der Größe, weil sie eben handgemacht waren. So ist dann dieses Symbol des Nagelkreuzes entstanden.
Das Kreuz als Zeichen der Hoffnung, der Liebe, des Vertrauens angesichts dieser schweren Zerstörung, angesichts von Tod und Krieg.
All have sinned and fallen short of the glory of God.
Alle haben ja Unrecht begangen. Allen fehlt die Klarheit Gottes. Darum beten wir, den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, Vater, vergib. Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist, Vater, vergib.
Auch in Würzburg wird die Litanei normalerweise jeden Freitag in der Marienkapelle gebetet. Hergestellt werden die Nagelkreuze seit 2005 nicht mehr in Coventry, sondern in Würzburg im dortigen Gefängnis.
Die Kreuze werden in der JVA hergestellt, schon seit 15 Jahren. Die Gefangene werden angelernt, wenn man nicht einen Schmied dabei hat, der sie aus Vierkantstahl rausschmiedet und dann zusammenfügt zu einem Nagelkreuz. Und es gibt auch Kreuze, die in Stein eingeklebt werden.
Wolfgang Dobler ist Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Würzburg.
Keines ähnelt dem anderen genau. Man sieht, dass es ein Nagelkreuz ist, aber es ist Handarbeit. Es ist keine Massenware.
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib.
Father, forgive.
Wir haben hier die besondere Situation, dass unser Nagelkreuzzentrum von der Stadt Würzburg, von der evangelischen und katholischen Kirche getragen wird. Das ist in Deutschland einmalig. Oft ist es eine Gemeinde oder eine Institution, eine Einrichtung, die Nagelkreuzzentrum wird. Aber wir haben wirklich die breite Unterstützung sowohl von der Stadt als auch von den Kirchen. Und das unterstützt unsere Arbeit natürlich auch sehr in jeder Hinsicht.
Und Elisabeth Pieper weist auf eine weitere Besonderheit hin.
Das Wandernagelkreuz hat sich hier daraus ergeben, um immer wieder neue Impulse und auch neue Anregungen für die Friedens- und Versöhnungsarbeit zu bekommen. Und so ist unser Nagelkreuz von Anfang an ein Wandernagelkreuz gewesen, das jedes Jahr am 16. März, am Tag der Zerstörung Würzburgs, weitergegeben wird an eine Gemeinde, an eine Institution, an einen Stadtteil, die ein Jahr lang ihr Engagement im Zeichen des Nagelkreuzes durchführen und dieses Versöhnungszeichen in das Zentrum ihrer Aktivitäten stellen.
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib.
Father, forgive.
Der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft geht es vor allem um Versöhnung. Und so passt es gut, dass in diesem Jahr die katholische Ackermann-Gemeinde verantwortlich ist für das Würzburger Wandernagelkreuz. Die Ackermann-Gemeinde widmet sich vor allem der Aussöhnung zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken. Veronika Tomsova stammt aus Tschechien und ist vor 10 Jahren nach Würzburg gekommen.
Leider ist es tatsächlich immer wieder so, dass ich Menschen höre, die sich immer danach sehnen, wieder nach Tschechien zu gehen und ihre alte Heimat aufzunehmen, die Häuser zu bekommen. Also diese finanzielle Seite, die spielt wirklich eine Rolle. Also ich komme ja aus einem Grenzgebiet, da merke ich immer wieder, wie kalt diese Beziehungen sind, gerade an der Grenze zwischen den Tschechen und den Deutschen, weil irgendwie die Deutschen haben immer ein leichtes Gefühl, wenn sie die tschechische Sprache hören, da wird was geklaut in den Geschäften. Und wieder mal auf der tschechischen Seite merkt man von den tschechischen Leuten, dass sie immer das Geld riechen, wenn die Deutschen zu Besuch kommen.
Die 33-Jährige hat immer wieder erfahren müssen, wie tief die Ressentiments noch sitzen.
Wenn jemand zum Beispiel auf der Bushaltestelle gemerkt hat, ich spreche Tschechisch oder ich habe ja einen komischen Akzent, wurde ich angesprochen, dann habe ich erzählt, ich komme aus der Tschechischen Republik. Und es wurde mir wirklich absolut ohne Skrupel vorgeworfen, dass ich diejenige war, die die Deutsche vertrieben hat. Gut, ich war damals nicht auf der Welt, das ließen sich die Menschen auch nicht so richtig erklären, aber das war vor 10 Jahren noch etwas deutlicher zu merken als jetzt, Gott sei Dank.
Auch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 16 Jahre nach dem Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union, gäbe es noch keinen intensiven Dialog, klagt Veronika Tomsova.
Ich merke das leider immer wieder, dass die Deutsch auf ein Auge etwas blind sind, weil gut, die sprechen auch sehr gerne über östliche Länder, aber dann meinen sie Ukraine oder Russland, aber Tschechien und gerade diese Mitte von Europa wird halt ziemlich häufig vergessen.
The lust which dishonors the bodies of men, women and children.
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib.
Father, forgive.
In Würzburg erinnert das Nagelkreuzzentrum jedes Jahr an die Bombardierung der Stadt Ende des Zweiten Weltkrieges. Das sei typisch für das Wirken vieler Nagelkreuz-Initiativen, sagt Oliver Schugraf, der Vorsitzende der Gemeinschaft in Deutschland.
In Deutschland kann man sagen, dass fast alle Nagelkreuzzentren etwas mit der Zerstörungsgeschichte des Zweiten Weltkrieges zu tun haben. Sei es, dass eben in den meisten Fällen ihre Kirche auch im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und das ein sehr prägendes Erlebnis und Erfahrung weiterhin im kollektiven Gedächtnis dieses Nagelkreuzzentrums ist.
Die Nagelkreuzgemeinschaft prägen drei Grundideen: die Wunden der Geschichte heilen, Unterschiede leben sowie Vielfalt feiern und eine Kultur des Friedens schaffen. Doch welche Aspekte die Zentren vor Ort konkret aufgreifen, das kann sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel stellen sich viele Nagelkreuzzentren in den USA die Frage:
Wie gehen wir mit dem Rassismus in unserem Land um? Wie mit den Benachteiligungen von Minoritäten im eigenen Land? Nach den Anschlägen von 9/11 war es zum Beispiel für St. Paul's Chapel in New York auch eine ganz wichtige Frage: Wie gehen wir mit dem um, was dort an den World Trade Center passiert ist? Wie gehen wir mit Muslimen im eigenen Land um? Den Erfahrungen, Ausgrenzungen, die wir jetzt plötzlich gegenüber Muslimen sehen im eigenen Land. Und sie haben sich aber auch die Frage gestellt, wie gehen wir eigentlich mit den Attentätern um? Ist in solchen Fällen wirklich Vergebung möglich? Oder müssen wir auch sehen, wo liegt vielleicht Wurzeln in unserem eigenen Handeln, die dazu geführt haben, dass Täter überhaupt zu Täter wurden?
Einen besonderen Akzent innerhalb der Nagelkreuzgemeinschaft, die spirituell in der anglikanischen Kirche wurzelt, verfolgt man in Cottbus, im dortigen Menschenrechtszentrum. Der Trägerverein des Zentrums besteht vor allem aus ehemaligen politischen Häftlingen der DDR, die im Cottbuser Zuchthaus inhaftiert waren, so wie Dieter Dombrowski.
Wir haben uns 2007 entschieden, nicht offene Rechnung zu begleichen, sondern den Dialog zu suchen. Und wie so oft, da, wo Menschen Unrecht geschieht, können wir sehen, dass diejenigen, die Unrecht erfahren haben, eher auf der Suche sind nach Erklärungen, vielleicht auch nach annehmbaren Entschuldigungen. Das ist bei uns Menschen so angesiedelt, weil jeder irgendwo mit sich und mit anderen im Frieden leben will.
Der Katholik und CDU-Politiker Dieter Dombrowski, Gründer und Vorsitzender des Menschenrechtszentrums, saß Mitte der 70er Jahre 16 Monate im Stasi-Gefängnis Cottbus. Vor 5 Jahren trat das Zentrum als eine der wenigen nicht-religiösen Organisationen der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft bei.
Wir arbeiten nach dem Prinzip Gedenken, Aufarbeitung, Bildung, Versöhnung. Uns ist natürlich klar, dass wir keine Versöhnung anordnen oder erteilen können. Das ist eine höchstpersönliche Angelegenheit, die jeder für sich entscheiden muss. Aber wir alle wissen, dass man eigentlich im Frieden mit sich und der Umwelt leben will. Und zum Glück gibt es auch den einen oder anderen, der zu der Tätergruppe gehörte, die doch ins Nachdenken gekommen sind über das, was sie mit zu verantworten hatten.
Dieter Dombrowski erzählt von einer Annäherung. Der Künstler Frank Timpe hatte während seiner Haft Mitte der 80er Jahre im Stasi-Gefängnis Bilder gezeichnet. Diese sollten damals auf Anordnung der Gefängnisleitung vernichtet werden. Doch ein Wärter schaffte die Zeichnungen beiseite und hat sie vor 2 Jahren dem Künstler zurückgegeben.
Das Persönliche zwischen dem ehemaligen Häftling und dem Wärter ging so aus, dass man zwar nicht Freundschaft bekundet hat, auch keine Vergebung, aber der ehemalige Häftling hat dem Wärter gedankt. Und das sind Erlebnisse und Erfahrungen, die vielen ehemaligen Opfern einfach fehlen. Ein Stück Menschlichkeit und auch Nachdenken bei den Tätern.
Der Austausch zwischen Opfer und Täter von einst ist nur ein erster Schritt.
Das Vergeben ist im Zweifel eine einseitige Angelegenheit. Das Versöhnen setzt die Bereitschaft aller Beteiligten voraus.
Das Menschenrechtszentrum befindet sich im ehemaligen Cottbusser Zuchthaus.
Dieser Ort ist authentisch. Er ist im Übrigen ein Geschichtsort für zwei deutsche Diktaturen. Zur NS-Zeit war dies ein Frauenzuchthaus, in dem viele Frauen des bürgerlichen und des kommunistischen Widerstandes, aber auch zum Beispiel neuen Frauen der Widerstandsgruppe der Weißen Rose Unrecht erfahren haben. Also von daher, der authentische Ort macht die Auseinandersetzung mit Unrecht und mit dem Anspruch, den wir an Demokratie haben, einfacher, weil man auch sozusagen am praktischen Beispiel zeigen kann, was Unterdrückung und Unrecht bedeutet.
In dem Trägerverein des Menschenrechtszentrums machen auch Menschen mit, die früher in dem Stasi-Gefängnis als Wärter gearbeitet haben. Doch der Kontakt zu ehemaligen Tätern ist eher selten, sagt Geschäftsführerin Silvia Wähling.
Nicht jeder ist bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, weil viele von diesen Leuten entweder schlechtes Gewissen haben und denken, dass wir ihnen Vorwürfe machen werden, oder sie sind noch ewig Gestrige und verurteilen uns für das, was wir heute tun.
Manchmal sind aber auch die Hürden für die ehemals Inhaftierten zu hoch.
In diesem Moment, wo wir jetzt miteinander sprechen, sitzt in einem anderen Raum, was früher auch eine Zelle gewesen ist, ein ehemaliger Häftling, der sehr, sehr traumatisiert ist. Ich wüsste nicht, ob er in der Lage wäre, sich zu versöhnen mit seinem ehemaligen Erzieher. So hießen die Offiziere, die auf die Häftlinge hier aufgepasst haben. Ich weiß nicht, ob er in der Lage wäre. 32 Jahre nach seiner Inhaftierung ist er immer noch ein sehr, sehr traumatisierter Mensch.
Wenn es um das Thema Versöhnung geht, dann verweist man im Cottbusser Menschenrechtszentrum auf Südafrika und auf Michael Lapsley. Der anglikanische Priester hatte sich gegen das Apartheidsregime engagiert. 1990 wurde er Opfer eines Briefbombenattentats, organisiert vom südafrikanischen Militär. Er verlor beide Hände und ein Auge. Nach dem Ende des Apartheidsregimes erklärte er:
Ich bin nicht voller Hass, nicht von Bitterkeit oder Selbstmitleid erfüllt. Ich will auch keine Rache. Ich glaube nicht an Vergeltung, ich glaube an Gerechtigkeit. Wenn derjenige, der die Bombe gebaut hat, zu mir kommen würde und sagen würde, es tut mir leid, ich bitte Sie um Vergebung, und er würde dies und jenes zur Wiedergutmachung machen, nicht für mich persönlich, sondern für das Land und die Menschen. Wenn er dies tun würde, um das Land zu heilen, dann würde ich Ja sagen. Ja zur Vergebung.
Michael Lapsley hat immer wieder betont, dass Vergebung nicht schnell, einfach und billig zu haben sei. Vergebung sei für alle verlustreich, schmerzhaft und kompliziert. Gerade deswegen hat Lapsley als Leiter eines Traumazentrums in den 90er Jahren die Arbeit der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission unterstützt.
Alle Südafrikaner haben durch die Ereignisse der Apartheid-Jahre Schaden davongetragen, egal auf welcher Seite sie standen. Jeder hatte etwas mitzuteilen. Wir alle trugen die Spuren des Weges, den unsere Nation gegangen ist, in uns.
Die Orgel der Wallonisch-Niederländischen Kirche in Hanau, eine sogenannte Hybridorgel, bestehend aus der traditionellen Pfeifenorgel und einer digitalen Erweiterung. Ein besonderes Instrument und eine bundesweit einzigartige Kirche. Ende des 16. Jahrhunderts kamen reformierte Religionsflüchtlinge aus Frankreich und den spanischen Niederlanden nach Hanau und begannen hier zügig mit dem Kirchbau, berichtet Pfarrer Torben Telder.
Da aber die Flamen Niederländisch und die Wallonen Französisch gesprochen haben, wollte beide Gruppen einen eigenen Kirchraum haben, sodass unter einem Dach zwei Kirchräume entstanden sind, weshalb wir immer noch von einer Doppelkirche sprechen.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Doppelkirche, wie die gesamte Hanauer Innenstadt, durch Luftangriffe zerstört.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nur noch der niederländische Teil aufgebaut. Der hat 350 Plätze, so viel waren wir nach dem Krieg gar nicht mehr als Mitgliedern. Und der größere Platz, der mal 800 Plätze hatte, den haben wir als Ruine belassen. Und das war der wallonische Teil.
Die reformierten Christen von der französischen Allee gelten in Hanau bis heute als Exoten.
Warum sind wir auch auf dem Schulhof immer noch die anderen? In Hanau ist schon bekannt, dass die wallonische Kirche eine etwas andere Kirche ist als alle anderen. Und bei uns muss man schon sehr früh immer erklären, als Eltern oder Schüler, wieso gehört ihr dazu nicht woanders?
Seit 2011 gehört die Gemeinde der Internationalen Nagelkreuzgemeinschaft an. Wie aktuell der Gedanke der Versöhnung heute noch ist, konnte Torben Telder nicht ahnen. Bis zum 19. Februar dieses Jahres.
Deutschland ist von einem weiteren, mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau in zwei Shisha-Bars 9 Menschen erschossen. Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund. Anschließend soll der Schütze seine Mutter und sich selbst getötet haben. Die Bundesanwaltschaft geht von einer zutiefst rassistischen Gesinnung des Mannes aus.
Auf einmal waren wir hier in Hanau konfrontiert, es ist ja gleich um die Ecke von der Kirche passiert an einem Attentatsort, dass der Konflikt zwischen Menschen mit Migrationshintergrund, dieser Konflikt hochkam und wir auf einmal in der Innenstadt mit der Kirche vor die Frage gestellt waren, sind wir Teil dieses Problems, also sage ich auch ganz offen als Pfarrer, predige ich vielleicht auch nicht nur immer Versöhnung und Nächstenliebe und Offenheit?
Wir stehen als Gesellschaft zusammen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir laufen nicht auseinander. Wir sehen, dass wir eins sind in unserer Trauer und einig gegen Hass, Rassismus und Gewalt.
Auch Pfarrer Torben Telder war an diesem Abend auf der Kundgebung in Hanau. Schnell tauchte die Frage auf:
Wie können wir jetzt mit einem Symbol, mit einem aussagekräftigen Zeichen dokumentieren, dass wir als Kirche allen Unterschieden zum Trotz trotzdem unter den Bürgern jeglicher Religion Brücken schlagen wollen?
Telder ist in den Tagen nach den Todesschüssen mit dem Nagelkreuz in Hanau unterwegs gewesen, in anderen Gemeinden.
Und es wurde dann immer darauf verwiesen, dass also damals, vor 80 Jahren dieses Jahr, eben in Coventry der Dompropst den Mut hatte, nicht eine direkte Schuldzuweisung mit dem Vater Vergib zu machen, sondern zu sagen, dass wir alle daran schuldig sind, wenn etwas schief geht. Und dieser Gedanke ist, glaube ich, hier sehr gut aufgenommen worden.
The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class.
Father, forgive.
Da kann ja jeder dahinter setzen, uns, ihnen, mir. Also das ist ja die Chance eben auch von diesem nach hinten offen gelassenen Satz.
Der Pfarrer suchte über das Symbol des Nagelkreuzes auch den Kontakt zu Vertretern anderer Religionen.
Die Zumutung war vielleicht, dass wir, weil die Mehrheit waren ja muslimischen Glaubens, dass wir eben mit einem Kreuz darauf aufmerksam gemacht haben. Ich war danach auch im Gespräch mit der jüdischen Gemeinde und auch mit einem Imam. Und die fanden es sehr wohltuend, wie wir als Kirche darauf reagiert haben. Also indem wir eigentlich die Schuldzuweisung offen gelassen haben, uns alle mit ins Boot genommen haben, dass wir daran beteiligt waren.
Telder ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Hanau. Der Pfarrer sucht den Dialog mit anderen Konfessionen und Religionen, aber auch die Auseinandersetzung.
Mein Empfinden ist, dass in der Vergangenheit immer viel zu viel auf Gemeinsamkeiten sich festgelegt wurde. Und man hat immer betont, was man gemeinsam hat. Und ich denke, dass ein Gläubiger jeglicher Religion immer erst einmal ein Problem damit haben könnte, dass, wenn seine Religion auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert wird, wird sie vielleicht am Ende gar nicht richtig wahrgenommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns wesentlich mehr über die Unterschiede unterhalten, weil die Unterschiede machen uns Probleme, nicht die Gemeinsamkeiten. Und wenn wir uns auf Augenhöhe respektvoll über Unterschiede auseinandersetzen können, fühlen sich, glaube ich, alle wertgeschätzt und wahrgenommen. Und keiner muss sich mehr verstecken.
Versöhnung im Sinne des Friedensgebets von Coventry richtet sich nicht nur an die Opfer, sondern schließt die Täter mit ein. Kann man ihm vergeben?
Das ist eine Frage, die menschlich vielleicht mit schwierig beantwortet wird. Aber ich denke, wir haben als Kirche schon die Pflicht, wenn uns Christus das so vorgelebt hat, zumindest im Gebet darum auch selbst die Kraft zu bitten, dass wir zu dem Punkt kommen, dass man ihm vergeben kann.
So let us say it again. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.
Gleichzeitig stellt sich natürlich schon die Frage, kann man hier auch mit Versöhnung mit dem Täter sprechen? Das ist wahrscheinlich sicher immer die schwierigste Frage. Die Frage, die ihren Anfang in Coventry 1940 genommen hat, bei Propst Howard. Die Frage, die man sich nach den Anschlägen von 9/11 in New York stellen musste und die immer wieder sehr schwierig zu beantworten ist, aber wahrscheinlich einer Beantwortung bedarf.